wenn ich versuchen wollte zu schildern, wie ich in früheren Tagen mein Leben zu verbringen wünschte, würden wahrscheinlich diejenigen meiner Leser, die meinen wirklichen Lebenslauf kennen, überrascht sein. Diejenigen, die gar nichts davon wissen, würden einfach staunen. Ich will nur einige Unternehmungen, an denen ich meine Freude hatte, andeuten. Bei jedem Wetter, zu jeder Tages- oder Nachtstunde, versuchte ich den gegebenen Augenblick zu benutzen. Immer war ich bedacht, dort festen Fuß zu fassen, wo zwei Ewigkeiten, Vergangenheit und Zukunft, zusammentreffen, das heißt gerade im jeweiligen Augenblick. Gerade dort wich ich keinen Zoll. Mit einigen Unklarheiten muss der Leser schon Nachsicht haben, denn in meinem Handwerk gibt es mehr Geheimnisse als in den meisten anderen. Und doch werden diese nicht vorsätzlich gehütet, sondern die Natur der Sache bringt es mit sich. Ich würde mit
Freuden alles, was ich darüber weiß, mitteilen und niemals an meine Tür schreiben, Zutritt verboten. Vor langer Zeit verlor ich einen Jagdhund, ein rotbraunes Pferd und eine Turteltaube. Noch immer suche ich sie. Zahlreich sind die Wanderer, mit denen ich über die Verlorenen sprach, denen ich die Spuren beschrieben habe und die Rufe, auf die meine Tiere hörten. Ein paar Leute hatten das Bellen des Hundes, den Hufschlag des Pferdes vernommen, ja, sie hatten auch die Taube gesehen, wie sie gerade hinter einer Wolke verschwand. Und sie waren so erpicht darauf, sie wieder einzufangen, als ob sie selbst verloren hätten. Es gilt nicht nur dem Sonnenaufgang und der Morgendämmerung, nein, womöglich der Natur selbst zuvorzukommen. Wie oft bin ich in der Frühe, im Sommer wie im Winter, bevor noch irgendein Nachbar zur Arbeit sich anschickte, bei meiner Arbeit gewesen. Sicherlich haben mich manche meiner Mitbürger gesehen, wenn ich von meiner Beschäftigung zurückkehrte. Farmer, die im Zwielicht nach Boston wanderten, oder Holzhacker, die zur Arbeit gingen. Allerdings, ich half der Sonne nicht wesentlich beim Aufgehen, aber zweifellos war allein schon meine Anwesenheit bei diesem Ereignis von allerhöchster Wichtigkeit. Wie viele Herbst- und Wintertage verlebte ich außerhalb der Stadt, um zu hören, was der Wind
sagte, und dann das Gehörte als Allgut weiterzutragen. Fast mein ganzes Vermögen steckte ich hinein und verlor obendrein meinen Atem bei dem Handel, wenn ich ihm entgegenstürmte. Hätte er von politischen Parteien erzählt, ihr könnt euch darauf verlassen. Es hätte unter neuesten Nachrichten alsbald in der Zeitung gestanden. An anderen Tagen hielt ich von dem Observatorium eines Felsens oder eines Baumes aus Wache, um irgendeine ungewohnte Ankunft weiter zu telegrafieren. Oder ich wartete abends auf den Gipfeln der Hügel darauf, dass der Himmel sich niedersenke, damit ich ein Stückchen davon erwischen könne. Doch ich erwischte niemals viel und selbst das zerschmolz wie Manna in der Sonne. Lange Zeit war ich Berichterstatter bei einer nicht sehr weit verbreiteten Zeitung, deren Herausgeber sich bisher noch nicht bewogen fühlte, den größeren Teil meiner Beiträge zu drucken. So bezahlte sich, wie das bei Schriftstellern fast regelmäßig geschieht, meine Mühe nur durch meine Arbeit. In diesem Fall trug übrigens meine Mühe ihren Lohn schon in sich. Lange Jahre hindurch war ich selbstangestellter Inspektor der Schneestürme und Regenschauer. Ich tat getreulich meine Pflicht. Ich war auch Aufseher, zwar nicht der Landstraßen, aber der Waldpfade und Feldwege, die ich in allen Jahreszeiten gangbar erhielt. Auch Schluchten überbrückte ich, wenn die
Fußstapfen des Publikums zu solch nützlichem Tun ermunterten. Ich überwachte den Wildstand meiner Mitbürger, der einem pflichttreuen Hirten genug zu schaffen machte, weil das Gehege oft übersprungen wurde. Ich ließ meine Augen in die entlegenen Ecken und Winkel der Farm wandern. Zwar wusste ich nicht immer, ob Jonas oder Salomo auf diesem oder jenem Acker heute arbeitete, das ging mich auch nichts an. Ich begoss die roten Heidelbeeren, die Sandkirschen und den Nesselbaum, die Rottanne und die Schwarzesche, den weißen Wein und das gelbe Veilchen, die vielleicht sonst in trockenen Jahreszeiten verdorrt wären. Kurz, so trieb ich es eine lange Zeit. Ich kann ohne zu prahlen sagen, dass ich mein Amt pflichtgetreu versah. Allmählich aber erkannte ich mehr und mehr, dass meine lieben Mitbürger gar nicht daran dachten, mich in die Stadtverwaltung zu wählen oder mir eine Sinekure mit bescheidenem Gehalt zu geben. Meine Abrechnungen, deren Genauigkeit ich beschwören kann, wurden tatsächlich nie angesehen, geschweige denn anerkannt, selbstverständlich auch nie bezahlt oder saldiert. Es ist noch nicht lange her, da kam ein herumziehender Indianer zu dem Hause eines in meiner Nachbarschaft wohlbekannten Rechtsanwaltes, um Körbe zu verkaufen. Wollen Sie Körbe kaufen?
Fragte er. Nein, wir haben keinen Bedarf, war die Antwort. Was? Rief der Indianer, als er zur Tür hinausging. Wollt ihr uns vielleicht Hungers sterben lassen? Da er gesehen hatte, dass es seinen fleißigen weißen Nachbarn gut ging, dass der Rechtsanwalt nur Argumente zu flechten brauchte, um Geld und eine gute Stellung zu erhalten, kam ihm der Gedanke. Ich werde auch ein Geschäft anfangen. Ich werde Körbe flechten, das ist etwas, was ich fertig bringe. Er dachte, wenn er die Körbe hergestellt habe, sei seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Pflicht und Schuldigkeit der Weißen sei es alsdann, seine Körbe zu kaufen. Daran hatte er überhaupt nicht gedacht, dass die anderen notwendigerweise sein Angebot auch des Ankaufs für wert halten oder hiervon wenigstens überzeugt werden müssten oder dass er etwas anderes herstellen könne, was anderen kaufenswert erschiene. Auch ich hatte eine Art Korb von feinem Geflecht angefertigt, aber niemand bemühte sich, ihn zu kaufen. Trotzdem glaubte ich, es sei lohnend, ihn zu weben. Aber anstatt zu versuchen, ihn den Leuten anzupreisen, überlegte ich vielmehr, wie ich der Notwendigkeit, ihn zu verkaufen, enthoben werden könne. Es gibt nur eine Lebensweise, die von den Menschen gepriesen und als erfolgreich angesehen wird. Aber warum wollen wir von der einen so viel Aufhebens auf Kosten der anderen machen? Als ich mir darüber klar wurde, dass meine lieben Mitbürger mir wahrscheinlich kein Büro im Rathaus,
keine Pfarrer oder irgendeinen anderen Broterwerb anbieten würden, dass ich vielmehr mir selbst helfen müsse, wandte ich mein Augenmerk mehr denn je den Wäldern zu. Dort war ich besser bekannt. Ich beschloss, mein Geschäft sofort zu öffnen, nicht zu warten, bis ich das übliche Kapital erworben habe, sondern die spärlichen Mittel, die ich bereits besaß, zu verwenden. Thank you. Als ich zum Waldenteich zog, wollte ich dort weder billig noch teuer leben, sondern Privatgeschäfte möglichst ungehindert erledigen. Hätte ich mich durch Mangel an gesundem Menschenverstand, an Unternehmungsgeist oder Geschäftstalent davon abhalten lassen, es wäre eher töricht als bedauerlich gewesen. Ich habe mich stets bemüht, strenge Geschäftsprinzipien zu erlernen. Sie sind für jedermann unumgänglich notwendig. Wer mit dem himmlischen Reich Handel treibt, kann sich durch eine kleine Filiale an der Küste, in irgendeinem Salemhafen, eine genügende Basis schaffen. Man wird jene Artikel, die im Land produziert werden, exportieren. Viel Eis, Tannenholz und etwas Granit. Alles in Schiffen, die in Amerika gebaut wurden. Das wäre keine schlechte Spekulation. Da gilt es, alle Einzelheiten persönlich zu überwachen. Lotse, Kapitän, Eigentümer und Versicherungsagent zugleich zu sein, zu kaufen, zu verkaufen, die Bücher zu führen, jeden Brief, der einläuft, zu lesen und jeden Brief, der abgehen soll, zu schreiben und
durchzulesen, das Eintreffen der importierten Waren bei Tag und bei Nacht zu überwachen und an vielen Orten der Küste fast gleichzeitig zu sein. Oft wird nämlich die reichste Fracht in einem ganz unzivilisierten Lande gelöscht. Da gilt es, ein eigener Telegraph zu sein, unermüdlich den Horizont abzusuchen und alle Schiffe, die landen wollen, anzusprechen, einen konstanten Warenversand zu unterhalten und einen entlegenen und kaufkräftigen Markt zu versorgen, die Schwankungen des Marktes genau zu verfolgen, überall die Aussichten auf Krieg und Frieden und die Tendenzen des Handelns und der Zivilisation vorherzusehen. Das heißt, die Ergebnisse der Entdeckungsreisen vorteilhaft zu verwenden, indem man neue Durchfahrten und alle Verbesserungen der Schifffahrt benutzt. Auch Karten muss man studieren, sich die Lage von Riffen, neuen Leuchtfeuern und Bojen einprägen und ohne Unterlass Logarithmentabellen korrigieren. Denn oft zerschellt ein Schiff, das im freundlichen Hafen alsbald Anker werfen sollte, infolge eines Berechnungsfehlers an einem Felsen. Man denke an das rätselhafte Schicksal von La Perusa. Es gilt, gleichen Schritt zu halten mit allen Gebieten der Wissenschaft, den Lebenslauf aller großen Entdecker und Seefahrer, aller großen Glücksritter und Kaufherren, von Hanno und den Phöniziern an, bis auf unsere Tage hinab zu studieren. Kurz, man muss von Zeit zu Zeit das Lager aufnehmen, um seinen Abschluss zu machen. Solche Arbeit kann
als Prüfstein für die Fähigkeiten eines Mannes gelten. Solche Probleme von Gewinn und Verlust, von Verzinsung, von Taxe und Rabattbewilligung, solch sachkundige Kritik über alle Gebiete erfordert ein universelles Wissen. Ich glaubte, dass der Waldenteich ein guter Geschäftsplatz sein müsse, nicht allein wegen der Eisenbahn oder des Eishandels. Er bietet Vorteile, die man am besten nicht verrät, wenn man klug ist.